Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, kennen Sie Ähnliches nach einem Unfall, einer Krankheit, die eingetreten ist, sind Sie körperlich eingeschränkt. Sie sind auf dem Weg der Besserung, Sie haben einen Arzt, Therapeuten, Sie werden behandelt. Und dann gibt es da diesen Arzt, diesen bestimmten Therapeuten, der immer und immer wieder sagt, und jetzt auf, noch einmal, noch ein Schritt, noch mehr, versuch's noch mal. Und Sie werden innerlich schon wütend und aufgeregt, weil Sie meinen, jetzt reicht's doch und ich gebe mir doch schon Mühe und das ist blanke Überforderung. Und trotzdem lassen Sie sich hinreißen, diesen einen Schritt mehr zu tun. Und Sie merken, oh, da geschieht etwas. Es ändert sich was und es wird tatsächlich besser. Szenenwechsel. Haben Sie Feinde? Das ist die beliebte Frage beim Tatort oder anderen Fernsehkrimis. Hat er Feinde gehabt, der Tote? Und da müssen wir nicht immer gleich an die denken, die uns ans Leder wollen. Wer steht uns feindlich gegenüber? Kennen wir solche Menschen? Gibt es Menschen, die uns hassen, die uns verfluchen, von denen wir wissen, die mögen uns nicht? Und wann ist es uns das letzte Mal gelungen, diese Menschen zu lieben, die zu segnen, die uns verfluchen, für die zu beten, die nichts von uns wissen wollen, die uns meiden, die auch wir meiden? Und wir werden sagen, das ist der blanke Überforderung und das ist nicht ernst zu nehmen. Aber diese Worte vom Feld sind ja noch nicht zu Ende. Zu leihen, ohne zurückzufordern. Von den Zinsen ist ja gar nicht geredet. Oder wenn mir jemand etwas wegnimmt, nicht in guter Absicht, dann nimmt mir jemand etwas weg und dann soll ich auch noch eins draufsetzen. Und spätestens da werden wir sagen, das ist nicht nur blanke Überforderung, das ist gar nicht annehmbar. Und tatsächlich, über 2000 Jahre ist die Kirche da herausgefordert. Und oft wird auch in der Theologie versucht, diese Worte so ein wenig zu umschiffen. Ja, das sind Worte, die gelten vor allem für ganz bestimmte Menschen, für Mönche, die in Zurückgezogenheit leben, oder für Priester, sogenannte geistliche Menschen. Oder es sind Gebote, die vor allem auf ein Ziel hinweisen. Und da sind wir ja noch unterwegs. Tatsächlich ist es so, wenn wir unser Gerechtigkeitsverständnis einmal in den Blick nehmen, dann wird uns sicher auffallen, dass wir diesen Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn eher näher stehen. Wenn mir jemand auf die Wange schlägt, dann muss er eben damit rechnen, dass er ein Gerichtsverfahren bekommt wegen Körperverletzung und dann muss er Schmerzensgeld zahlen. Und wenn ich ständig nur ausleihe, aber nicht zurückgebe, dann muss ich eben damit rechnen, dass ich irgendwann nichts mehr bekomme. Und wenn jemand meine Einfahrt zuparkt, dann muss er damit rechnen, dass ich leicht, ganz leicht seine Kotflügel strafe, bestenfalls ihn vielleicht selber zuparke. Und überlegen wir, solche Schritte kennen wir. Wo begegnet uns das? Und welche Schritte tun wir dann? Wenn wir hineinschauen in unsere Welt, in unsere Gesellschaft, bis in die 1980er Jahre, waren es diese beiden großen Machtblöcke, die sich waffenstarrend gegenüberstanden. Und da gab es dieses Verteidigungsprinzip: Gewalt erfordert angemessene Gewalt. Und auch, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir den Fall der Mauer erlebt und erfahren haben, hat sich verlagert in andere Bereiche dieser Welt. Und wir erleben neu, wie sich Mächte gewaltbereit wieder gegenüberstehen und eher aufrüsten statt abrüsten. Und tatsächlich, wenn wir das anschauen, was kann diesen Kreislauf durchbrechen? Doch nur der Schritt, der über das Erwartete hinausführt. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet und segnet. Was bedeuten diese Worte Jesu? Worum geht es da? Mahatma Gandhi, und er war jetzt kein Christ, der hat einmal gesagt, die Christen, und damit meint er diese Worte, die Christen haben die Worte, die die Welt tatsächlich verändern. Woher kommen diese Worte? Und sind diese Worte einfach in Anführungszeichen nur ein besonderer moralischer Auftrag oder Anspruch, ein moralisches Verlangen einer bestimmten Institution, auch Kirche genannt? Nach der Definition ist die Moral die Zusammenfassung von verschiedenen Verhaltensweisen, die das Miteinander einer Gesellschaft, das Zusammenleben von Menschen regeln und es ermöglichen. Und dann gibt es diesen Satz, den kennen Sie, und die Moral von der Geschichte. Und das ist die Moral von dieser Geschichte, von diesen Worten auf dem Berg am See Genezareth oder nach Lukas eben auf dem Feld. Einfach nur ein besseres moralisches Handeln. Da geht es um die Verhaltensweisen Gottes. Um das Verhalten Gottes uns Menschen gegenüber, das er uns in Jesus, seinem Sohn, gezeigt hat. Es geht um Schritte, die tatsächlich den Geist, die Gegenwart Gottes in dieser Welt spürbar machen. Und das verändert diese Welt. Wir reden, wir hören oft und mit Recht vom moralischen Verhalten oder Fehlverhalten der Kirche. Und tatsächlich ist es der Auftrag der Kirche, die Verhaltensweise Gottes in das Leben dieser Welt, in das Leben der Menschen hineinzubringen. Und da, wo das geschieht, da wird sie sich mehr und mehr wandeln. Und tatsächlich, wenn diese Gegenwart Gottes verdunkelt wird oder sogar die Tür zugesperrt wird, dann ist es unannehmbar. Dann sperren wir Gott aus. Und das betrifft dann nicht in Anführungszeichen nur den Umgang mit Schutzbefohlenen. Da tauchen dann Worte auf wie Macht, Machtverhältnisse, falsch verstanden, falsch und ungerecht angewandt und, und. Der Papst und die Vertreter der Bischofskonferenzen sitzen zusammen. Sie müssen sich mit einem Verhalten auseinandersetzen und sie müssen sich eines Verhaltens bewusst werden, das niemals das Verhalten Gottes war und ist und sein wird in dieser Welt und für die Menschen. Und da bin ich wirklich dankbar, dass das geschieht. Und ich will darauf vertrauen, dass Schritte getan werden, die über das Erwartete hinausführen. Was ihr von anderen erwartet, das tut ihnen. Jeder kennt diesen Satz. Was ihr von anderen erwartet, das tut ihnen. Das ist das Verhalten Gottes durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und er geht über das Erwartete hinaus. Und das fordert Jesus immer und immer wieder von uns. Es ist möglich, auf den Hass nicht mit Hass zu reagieren, eher noch eins draufzusetzen, mit der Liebe zu antworten. Und es ist möglich, dem Bittenden nicht nur das zu geben, was er erbittet, sondern darüber hinaus zu gehen. Das ist möglich. Wird es uns gelingen, die Grenzen zu überwinden oder eben wie bei dieser Behandlung der Krankheit einen Schritt darüber hinaus zu tun? Wir schaffen das. Ja, das schaffen wir. Nicht allein, aber mit der Hilfe Gottes. Gestern Nachmittag war Filmvorbereitung. Und die Jugendlichen haben auch darüber gesprochen, was für das Leben wichtig ist. Und die Antworten, die haben mich echt beeindruckt, wie sie versuchen, das Leben auch anzugehen. Schritte zu tun, die über das Erwartete hinaus führen. Und da war ein Gebet, das haben sie dann miteinander gebetet, das kennen sie, steht im Gotteslob unter der Nummer 19, Abschnitt 4, und ein paar Gedanken daraus, und beten sie dieses Gebet. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum ist, und dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, und dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung weht, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Und lass mich achten, Herr, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Denn wer sich hingibt, wird empfangen. Und wer sich selbst vergisst, der findet. Und wer verzeiht, den wird verzeihen.